Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater.
Heute mit Lars Hartenstein. Viel Spaß!
Führungskräften bringe ich bei, wie sie richtig gut kommunizieren, damit die Menschen selbstmotiviert Dinge machen. Mitarbeitern bringe ich bei, wie sie richtig gut kommunizieren, damit sie miteinander sich gut austauschen. Hey, was liebst du eigentlich? Was lieb ich eigentlich? Hey, lass uns doch die Aufgaben so aufteilen, dass wir Spaß haben dabei, die zu machen. Dann gibt es natürlich das Thema Vertrieb, Sales und das ist alles Pitchen. Also alles in meiner Welt, alles Pitchen. Und deswegen habe ich das jetzt endlich mal unter die Pitch Perfect Academy gesetzt. Wir als Team bringen Menschen bei, wie sie so kommunizieren, dass andere sich in ihre Themen verlieben und gerne mit ihnen zusammenarbeiten.
Und damit moin und schöne Grüße aus Rostock City. Herzlich willkommen zurück zum New Work Chat Podcast. Mein Name ist Gabriel Rath und wir sprechen hier über die neue Arbeitswelt. Ich glaube, dass Arbeit was sehr Wertvolles sein kann, wenn wir mit unseren Stärken, mit unseren Interessen, mit unseren Werten da reingehen, wenn wir unsere Potenziale entfalten können und wenn wir auch unsere Story erzählen. Mein heutiger Gast kennt sich sehr gut aus mit Storytelling. Er ist Pitch-Trainer und zwar einer der besten des Landes. Er hat die Pitch Perfect Academy ins Leben gerufen und erklärt uns heute, wie wir unsere Story so erzählen, dass sie auf den Punkt kommt, sodass wir klar machen können, wofür wir stehen, was wir erreichen wollen und was unser Angebot ist. Ich habe den lieben Lars kennengelernt, als er uns auch mit einem Pitch-Training geholfen hat. Wir hatten 2021 die Moin-App entwickelt, ein mobiles Intranet. Ich war bei Mandarin Medien, der Digitalagentur aus Schwerin. Und da hat der Lars uns geholfen, wie wir unseren Pitch für unsere Moin-App auf den Punkt bekommen. Und ja, das hat wirklich gut getan. Wir sind in Kontakt geblieben und haben uns vorgenommen, irgendwann mal einen Podcast aufzunehmen. Das haben wir jetzt endlich getan. Ich war in Hamburg bei ihm und habe das Ganze genutzt, die Gelegenheit. Wir haben uns getroffen im Impact Hub am Gänsemarkt. Und jetzt wünsche ich euch gute Unterhaltung und viel Spaß mit der heutigen Folge. Bevor wir reingehen, meine Bitte an euch, abonniert diesen Podcast und verpasst keine Folge mehr. Bewertet diesen Podcast, wenn es euch gut gefällt, mit 5 Sternen in eurer Podcast-App. Und ihr könnt dort auch eine kleine Rezension schreiben. Außerdem freue ich mich über euer Feedback, könnt mir gerne eine Mail schreiben. Am besten geht ihr auf meine Website gabrielrath.com. Ihr könnt auch als Sponsor und Werbepartner hier an Bord kommen mit eurer Company. Auch das packe ich euch in die Shownotes. Und ihr könnt mich auch gerne als Moderator buchen. Ich moderiere nämlich nicht nur diesen Podcast, sondern gerne auch Konferenzen, Corporate Events, alles, was so auf der Bühne stattfindet oder auch Workshops. Also das packe ich euch auch gerne nochmal rein. Jetzt erstmal viel Spaß mit der heutigen Folge mit Lars Hartenstein. Viel Spaß. Und damit moin und willkommen zurück zu meinem Podcast New Work Chat. Freue mich sehr, dass ich heute in Hamburg bin bei Lars. Moin.
Hi, moin Gabriel. Ich bin froh, dass du zu mir gekommen bist.
Ja, wir sind hier im Impact Hub. Vielleicht kannst du uns mal ein bisschen erklären, wie das Setting hier ist.
Das Impact Hub ist vor 2 Jahren auf mich zugekommen und hat gesagt, wir wollen dich als Ambassador, weil ich hier ganz viel Startup, also gerade so Impact-Startups, immer auch mal auch ohne Honorar beraten habe, darin ihre Ideen cool zu verkaufen. Denn wenn Menschen was Gutes in der Welt wollen, dann sind sie meistens selber nicht so diejenigen, die im Vordergrund stehen wollen. Und das ist hier der Ort, der die alle vernetzt, die Gutes machen wollen und sie empowert dabei, dass sie Unternehmen bauen, die die Welt besser machen und trotzdem profitabel sind. Und das nennt sich dann Zebras. Ja, so. Und das ist der Ort hier.
Sehr cool. Wir sind am Gänsemarkt mitten in Hamburg und schön, dass wir uns heute treffen. Das hat sich jetzt relativ spontan ergeben. Wir hatten es ohnehin schon vor, diesen Podcast zu machen, aber vor Ort ist es doch immer noch mal schöner. Der Raum wirkt. Ich bilde mir auch ein, das hört man irgendwie raus.
Ja, also ich hätte jetzt mal gesagt, was vor allen Dingen wirkt, ist, dass wir beide ja Mission und Vision haben, die auch sich multipliziert, weil wir gute Stories erzählen wollen. Also ja. Lass uns mal eine gute Story erzählen.
Genau, darum wird es heute auch gehen, wie du auch dabei hilfst und wir gucken uns natürlich auch deine Story an und die beginnen natürlich logischerweise erstmal damit, dass du meiner mittlerweile 11-jährigen Tochter mal erklärst, was du so machst. Was würdest du ihr sagen?
Weißt du, wenn du jemand Neues kennenlernst, denk doch mal drüber nach, wann du mal das erste Mal jemand Neues kennengelernt hast und sofort gedacht hast, wow, cool, mit der möchte ich irgendwie Freundin sein oder Freund sein. Und dann habt ihr angefangen miteinander zu spielen und habt festgestellt, ja, will ich auf jeden Fall wiedersehen. Genau dieses Gefühl versuche ich Erwachsenen beizubringen, dass sie das mit Menschen, die sie treffen, automatisch, aber auch bewusst lernen zu kreieren. Also dafür zu sorgen, dass andere Menschen sagen, wow, coole Ideen, cooler Mensch, mit dem möchte ich gerne mehr Zeit verbringen. Das ist das, was ich mache. Und das nennt sich dann, alles ist Pitch oder na, gut kommunizieren, sodass andere sich verlieben in dich und deine Ideen.
Ja, wie heißt denn dein Beruf, wenn man den lernen will? Da denkt der nach.
Ja, gut. Kommunikationstrainer und Coach. Endorphinerzeuger. Ja. Glückshormonproduzent. Ich glaube, das ist einer der coolsten Begriffe. Habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ja, wie heißt mein Beruf? Glückshormonproduzent. Also, dass dein Gehirn glücklich ist und dein Körper sich gut anfühlt.
Wir haben uns in der Pandemie kennengelernt, da waren wir gerade dabei, eine App auf den Markt zu bringen, die Moin-App, da ging es um Social Networking in Unternehmen und da hast du uns beraten und gecoacht, wie wir eigentlich unseren Pitch hinbekommen, was ja wirklich nicht so einfach ist, wenn man da in so einer Produktphase drinsteckt. Man hat zwar viele Ideen und hat auch viele Dinge, die man cool findet, aber wie bringt man es auf den Punkt? Da hast du uns geholfen und seitdem sind wir immer so ein bisschen im Kontakt geblieben und schön, dass wir heute mal sprechen können. Lass uns doch mal vorne starten. Gib uns doch mal ein Background zu dir. Wo kommst du her und wo bist denn du so aufgewachsen?
Ich bin in Hamburg aufgewachsen und das Dilemma an Hamburg ist, es ist ja die schönste Stadt der Welt und das heißt, es ist da schwer wegzugehen und wegzubleiben. Das heißt, es kommt dann, ich bin immer wieder zurückgekommen, aber ich habe zum Beispiel Nahosterfahrung gemacht mit Magdeburg-Studium und war da total glücklich und zufrieden, weil das so ganz anders war als Hamburg. In Hamburg ist alles gesettelt, aber im Studium in Magdeburg, da war noch richtig Brache. Also es war so Umbruchsphase so 2001, 2002. Da war der Soli ganz stark und es war richtig viel zu machen und zu erleben und diese Stadt zu gestalten. Und da wäre ich auch fast geblieben, aber die Liebe hat mich dann wieder zurückgezogen. Also ich war kurz vorher mit meiner Frau zusammen, jetzigen Frau zusammengekommen und die hat gesagt, nee, ich hab doch jetzt hier einen Job, komm doch hierher, weil ich ja eher ein bisschen freier unterwegs war, so als Kommunikationstrainer und Berater. Das habe ich halt damals schon angefangen und hab aber viel vor allen Dingen innerhalb von großen Konzernen, Unternehmen als Berater Transformation begleitet. Also ich habe viel dafür gesorgt, dass Menschen, wenn dann so die großen Beratungsgesellschaften so ein Strategie-Whitepaper da gelassen haben, wenn dann die Organisation ist, na okay, wie setzen wir das dann um? Dann habe ich dabei geholfen, Workshops und Trainings zu entwickeln, die mehrere hundert Mitarbeitende dann aktivieren, dass die ihre Ideen selber einbringen, so für sich selber Lust und Motivation bekommen und dann auch eben entsprechend mitmachen. Also so Changeability war so eins von den Themen oder in agilen Kontexten, also den Unternehmen agil machen, war es dann so das sowas wie Selbstmarketing oder TED-Talk Speaker-Training, die ich entwickelt habe, damit alle Mitarbeitenden dann auf einmal in Meetings ja andere anstiften müssen, ohne jetzt Führungskraft zu sein, dass sie das Richtige tun. Also Dinge auf den Punkt, smart und schnell kommunizieren. Und das ist der rote Faden. Also ich, ja, wenn ich sonst gefragt werde, sage ich immer, ich habe in der Grundschule schon angefangen, gutes Storytelling zu machen, weil ich in der ersten Pause nicht mitreden konnte, was die anderen erzählen, weil ich kein Fernsehen gucken durfte und die haben das Fernsehprogramm halt wirklich teilweise auch durchgeguckt und dann habe ich zugehört und in der zweiten Pause habe ich die Geschichten dann aufgenommen und vielleicht ein bisschen mitreißend erzählt, damit ich wieder mich zugehörig gefühlt habe zu der Gruppe. Aber das ist trotzdem von da an wirklich der rote Faden gewesen, Menschen aus der Komfortzone zu begleiten und Mut zu machen für gute Kommunikation. Mhm. Und ich kann noch tausend andere Geschichten erzählen, aber die wichtigste ist immer Menschen. Also egal wo, Menschen Mut machen, was Neues zu entwickeln, Menschen Mut machen, gute neue Ideen zu haben und diese guten neuen Ideen auch in Umsetzung zu sehen. Und das ist eben auch unsere Gemeinsamkeit. Also was das bedeutet für mich, New Work. Ich habe Qualitätsmanagementbeauftragte ausgebildet, aber nicht darum, weil die perfekte Qualität erzeugen sollten in Unternehmen, sondern weil Qualitätsmanagement ein Management-Tool ist, was dafür sorgt, dass jeder Mensch im Unternehmen eine Selbstwirksamkeit erlebt. Nämlich, wann habe ich etwas vernünftig gemacht? Wann habe ich etwas gut gemacht? Wann bin ich fertig mit der Arbeit?
Ja.
Und dieses Gefühl zu vermitteln, das entsteht in Wissenskontexten ja immer nur dann, wenn ich merke, dass was passiert. Und das heißt, ich rede ganz viel. Und wenn das aber dann nicht überführt wird in tolle neue Produkte oder in eine neue Dienstleistung oder in gute Zusammenarbeit, das Gefühl, dass ein Team sich wohler fühlt miteinander, als es das vor einem Jahr gemacht hat oder so, dann ist es nicht New Work. Fühlt es sich nicht gut an und ich mag dann auch nicht gerne da arbeiten, weil ich nicht das Gefühl habe, ich gehe irgendwo hin, wo ich eine Wirkung erzeuge.
Wir sind ja beide Daddys.
Ja.
Und ich erinnere mich, als wir uns kennengelernt hatten, remote war das. Ich glaube, dass die da auch im Hintergrund noch irgendwie aktiv waren oder zumindest hast du das noch irgendwie 100%. Organisiert? 100%.
Ja. Wir haben in eine Woche im ersten Lockdown kam unser zweites Kind, also ja. mein Sohn. Groß ist eine Tochter, ist 8. Mein Sohn ist jetzt 5. Und der ist genau im Lockdown geboren und das heißt so neues Ankommen in der Familie, ohne natürlich Kita-Platz oder sonst was, war zu dem Zeitpunkt genau das. Da meine Frau in Elternzeit war, hatten wir auch keine Bedürftigkeit. Das heißt, Kita war für uns auf jeden Fall zu.
Ja, ja.
Und ich war ganz froh, dann auch Elterngeld nutzen zu können, um das zu überbrücken, weil einfach alle Unternehmen auch gesagt haben, nee, wir machen jetzt mal Budget-Cut in allen Aspekten, die Weiterbildung, Marketing und so weiter sind. Also in all denen, in denen ich halt eben auch aktiv war.
Ja, aber was ich mich auch immer frage, was können wir unseren Kindern mitgeben, ne? Du bist auch jemand, der offensichtlich nicht nur andere begeistert, sondern selber auch liebt, was er tut und dafür brennt. Und ich frage mich immer, natürlich können wir vorleben, das glaube ich ganz gut und wichtig für die Kids, aber vielleicht gibt es auch so ein paar Dinge, die wir irgendwie vermitteln können.
Oh Mann, ich habe gerade heute wieder so einen Moment gehabt, wo ich gedacht habe, Wirksamkeit. Kita ist ausgefallen heute, weil die Erzieherinnen und Erzieher alle krank waren und dann um 7 Uhr morgens musste er ja dann anfangen zu jonglieren und zu überlegen, was machst du? Und ich habe den Plan ohne meinen 5-Jährigen gemacht. Der hatte nämlich andere Meinungen von dem, was passieren soll und was nicht passieren soll. Und ich hätte ihn einfach mal als erstes fragen sollen. Und da bin ich so stolz drauf. Auf der einen Seite hat es mich natürlich total frustriert, weil er halt auf den Plan, den ich hatte, keine Lust hatte. Und er war sehr klar darin, hat geweint, hat gesagt, nein, macht er nicht, auf keinen Fall, niemals. Und die Worte, die er gewählt hat, waren unglaublich stark. Und ich konnte zum Glück umplanen in meinem Kopf, also dass ich nicht jetzt halt wütend, frustriert und so weiter reagiere, sondern sage, okay, das ist eine Meinung. Und ich erinnere mich nicht, dass ich als junges Kind in dem Alter so viel Meinung hätte haben dürfen. Mit 5 Jahren, meine Eltern hätten mich wahrscheinlich einfach irgendwo hingetan, wo es so sein muss. Und dann, wenn ich gejammert hätte, dann wäre es halt so gewesen. Und das ist etwas, was wir auf jeden Fall mitgeben können. Also dieses Gefühl für, hey, deine Gefühle sind okay und deine Meinung und das, was dir wichtig ist, weil er wirklich gute Argumente hatte, warum er das nicht möchte. Er wollte nicht in den anderen Kita-Ort, weil der nicht so groß ist. Also er ist in einer Waldkita, muss ich dazu sagen. Und hat er nicht so viel Auslauf, da kann er nicht so viel rumlaufen, da ist das sehr eingeschränkt. Dann möchte er auch mehr als nur einen Freund sehen und so weiter. Und all das können wir Kindern mitgeben, nämlich, dass sie okay sind, ihre Meinung okay ist und dass sie, wenn sie sich dafür einsetzen, auch eine Chance haben, Dinge umzusetzen und Wirksamkeit zu haben. Also habe ich nochmal umgeplant. Und deswegen habe ich heute Nachmittag und Abend jetzt sehr viel Zeit, weil ich jetzt ihn nicht von der Kita abholen konnte und so konnten wir eben spontan noch ein bisschen früher anfangen.
Ja, das finde ich gut und das wird manchmal auch von der älteren Generationen, also meine Eltern zum Beispiel, die verstehen das dann auch nicht immer, weil so nach dem Motto, lass die Kleinen nicht zu Königen oder Königinnen werden, die brauchen noch eine Vorgabe und eine Zurechtweisung und Aber darum geht es ja gar nicht. Es geht ja eher darum, schon zu akzeptieren, dass das ein Mensch ist, der Bedürfnisse hat und dass man das auch ernst nimmt. Das heißt ja nicht, dass man jeden Wunsch erfüllen muss und so helikoptermäßig drüber kreist.
100%. Vor allen Dingen ist es das, was ich allen Menschen, mit denen ich arbeite, immer auch als erstes wieder versuche nahezubringen und beizubringen, dass ich mich selber mögen muss und mir selbst bewusst und selbstsicher sein muss. Und wie kann ich das trainieren oder erzeugen, wenn ich in der frühen Sozialisationsphase als Kind, wenn das nicht okay war. Also wenn die Dinge einfach, auch wenn ich sage, ich möchte das nicht, werde ich hochgehoben und durch die Gegend getragen. Wenn ich, ich möchte Mama oder ich möchte Opa nicht küssen, ach komm, mach doch eben so. Und da werde ich da schon gebrochen. Und wenn ich dann später aber vor einer Bühne, auf einer Bühne stehe, wo mich dann 100 Menschen angucken und ich habe gelernt, dass es nicht okay ist oder 100 ältere Menschen auch irgendwie vielleicht auch mit dabei sind, dass es nicht okay ist, eigene Bedürfnisse und Wünsche zu haben, werde ich nicht so souverän wirken, wie wenn ich das erleben durfte als Kind. Ja. Oder ich muss es halt wieder lernen, ne?
Ja, aber die Kinder auch eigene Erfahrungen machen lassen und dann mit ihnen mal drüber sprechen, wie war das für dich, ne? Finde ich natürlich auch super spannend. Unsere Mittlere, die macht ja Cheerleading, Querflöte, dann war noch zwischendurch Reiten. Sie hatte kaum noch Zeit für Schule. So dass wir gesagt haben, ja, mach deine Erfahrung, aber wir müssen halt auch gemeinsam irgendwie im Teamwork wieder gucken, was dir gut tut. Aber ich will auch nochmal den Bogen schlagen zu Kommunikation und Storytelling. Ich finde ja auch, dass wir das so gesellschaftlich gar nicht lernen oder vielleicht auch gar nicht so gut den Kindern mitgeben, wie man das so ausdrückt, was man braucht und was man will und was man erlebt hat. Man erzählt natürlich irgendwas, aber wenn du in die USA zum Beispiel gehst, hat irgendwie jeder seine Story drauf. Das ist so mit der Muttermilch aufgesogen, oder? Wer bin ich? Was ist mein Traum? Irgendwie, es steckt da was drin und bei uns ist es so, wir reden halt über das Mittagessen und über das Wetter.
Das stimmt. Also wir haben leider in ganz vielen Situationen das Dilemma der Fremdbestimmung viel mehr bei uns. Also in den USA wirst du gefeiert, wenn du anders bist und was ausprobierst und wenn es nicht erfolgreich ist oder wenn es danach erfolgreich ist, ist egal, weil, ne?
Das hast du gemacht.
Du bist ein Goalgetter. Ja. So, du willst was, du hast eine eigene Meinung und du, ne, bist ein Individuum. Wir werden in Deutschland leider sehr viel in dieses Gemeinschaftsbild hineingequetscht. Egal wo, ist immer zu gucken, also alleine schon in der deutschen Sprache. Mann. Wenn der, also wir gehen mal erstmal nur über den Teich nach Großbritannien. Wenn der Brite sagt one should do that, dann ist das die britisch höfliche Form von das wird niemals passieren. In Deutschland ist es aber die ganz, ganz große Sprache, Mann eigentlich vielleicht ein bisschen, also immer Relativierung reinzupacken, immer mein Ego nach hinten zu stellen und eher das Gesamtwohl gelten zu lassen, weil ich sonst eher abgewertet werde.
New Work Chat Werbung.
Ich möchte euch in eigener Sache auf meinen neuen Newsletter aufmerksam machen. Jeden Sonntag kommt er in eure Inbox geflogen und es dreht sich um gute Geschichten. Hier im Podcast geht es natürlich auch um inspirierende Stories. Die Frage ist, wie erzählt ihr eigentlich eure Story? Manchmal steht ihr vielleicht auf der Bühne oder seid in Workshops, in Panels oder ihr lernt neue Kontakte kennen und in all diesen Situationen müsst ihr eigentlich eure Story parat haben. Vielleicht steht ihr auch vor der Belegschaft als Führungskraft auf der Bühne und wollt euren Mitarbeitenden erklären, wo die Reise hingeht. Und dazu müsst ihr nicht nur eure Story kennen, sondern ihr müsst sie auch gut erzählen können. Es geht darum, Aufmerksamkeit zu erregen, Vertrauen aufzubauen und dann auch die Menschen dazu zu bewegen, dass sie gern mit euch arbeiten wollen. Dazu gibt es also auch ein neues Sparingsprogramm, das ich auf die Beine gestellt habe. In dem Newsletter schreibe ich davon, ihr könnt aber auch direkt auf meine Seite gehen. Dort stelle ich euch das Sparingsprogramm vor, rund um Storytelling. Wir schauen, wofür steht ihr eigentlich, wie entwickeln wir eure Kernbotschaften und wie bringen wir das auch auf LinkedIn als Hauptkanal in eure Content-Strategie. Schaut euch das mal an, Storytelling-Newsletter und Storytelling-Sparingsprogramm. Und jetzt geht's zurück zum Podcast. Wie ging deine Geschichte dann weiter? Es kam ja noch zu einer Academy. Das musst du uns mal erzählen.
Ja, also ich habe sehr früh im Studium schon angefangen, Kommunikationskurse zu machen. Damals war das Hartz-IV-Reform und da wurden auf einmal aus der Sozialhilfe so Menschen hochgewuppt, die dann in Beschulung und 1-Euro-Jobs verpflichtet wurden. Und da durfte ich die Kommunikationsschulungen durchführen, hier so Hamburg, ich würde sagen flächendeckend, aber viele Träger haben da eben so Kommunikationsschulungen gemacht und ich habe viele dieser Trainings übernommen und hab da festgestellt, dass, also musste dann eben als Selbstständiger und Honorardozent arbeiten, dass dieses Selbstständigkeitsthema definitiv meins ist. Und hab dann als Solo-Selbstständiger, Berater, Unternehmenskultur und Kommunikation vorangetrieben. Hab immer wieder neue Dinge entwickelt, hatte einen riesen Bauchladen, weil es meiner, also es war alles, ist irgendwie Kommunikation und dieses alles ist Kommunikation, das ist schon total schwer, weil ich das gar nicht so formulieren kann, hat in den letzten 2 Jahren dazu geführt, dass ich festgestellt habe, Führungskräften bringe ich bei, wie sie richtig gut kommunizieren, damit die Menschen selbstmotiviert Dinge machen. Mitarbeitern bringe ich bei, wie sie richtig gut kommunizieren, damit sie miteinander sich gut austauschen. Hey, was liebst du eigentlich? Was lieb ich eigentlich? Hey, lass uns doch die Aufgaben so aufteilen, dass wir Spaß haben dabei, die zu machen. Mhm. Und dann gibt's natürlich das Thema Vertrieb, Sales und. Und das ist alles Pitchen. Also alles in meiner Welt, alles Pitchen. Und deswegen habe ich das jetzt endlich mal unter die Pitch Perfect Academy gesetzt und bringen jetzt, oder inzwischen ist es auch ein Team, wir als Team bringen Menschen dabei, wie sie so kommunizieren, dass andere sich in ihre Themen verlieben und gerne mit ihnen zusammenarbeiten. Und das ist egal wo. Und das ist richtig toll, weil ich endlich alles machen darf und trotzdem nur eine Geschichte erzählen muss. Nämlich alles ist Pitch.
Pitchen kennen wir natürlich in Deutschland durch diese ganze Startup-Thematik, Höhle der Löwen. Das ist, glaube ich, etwas, was viele so mit Pitch verbinden, Elevator-Pitch. Aber wie du sagst, Pitchen gibt es an ganz, ganz vielen Stellen im Leben. Was ist denn wichtig, wenn man pitcht grundsätzlich?
Ich finde es immer ganz schön, wenn wir das Wort Pitchen nehmen, weil es eben durch diese häufig dann schlecht gemachte Vertriebsvariante, von wegen, das ist der Pitch und dann muss ich jemand was reindrücken, ist es halt eher überreden und nicht mitnehmen, überzeugen, eine Story erzählen Element, versuche ich immer das mit den englischen Worten zu nutzen. Also der Pitch, wenn wir jetzt vom Ton ausgehen, in perfect pitch zu sein, ist die richtige Tonhöhe zu finden.
Ja, ich kenne es vom Schallplattenspieler.
So, genau, also so, ne, hoch, high pitch, low pitch, dafür sorgen, dass es funktioniert,
dass der Vibe stimmt, ja.
Stimmung erzeugt und die Stimmung auch lesen und ne, so und gleichzeitig ist es aber auch beim Golf der erste Abschlag, wo ich versuche so möglichst so weit wie möglich an das Loch heranzukommen. Also auch versuchen, hey, ich möchte ja bei dir im Gehirn ankern. Das bedeutet, ich muss auch gucken, wie tickst du eigentlich? Wie sind die Rahmenbedingungen drumherum? Wie steht der Wind? Wie ist ne, das Gras und. Und dafür zu sorgen, dass ich mit möglichst wenig Aufwand möglichst erfolgreich auf einen gemeinsamen Nenner komme. So, das ist die andere Variante vom Pitch. Oder der Pitch beim Baseball, der dafür sorgen soll, dass ich, also der Pitcher ist der wertvollste Mensch, weil er einfach den Spielzug beeinflusst.
Ja.
Also das heißt auch ein bisschen führen und lenken und leiten. Und führen und lenken und leiten will unser Gehirn. Also wenn jemand es zu kompliziert, zu umständlich und macht, dann ist es halt, muss ich nämlich die beiden Ressourcen verschwenden, die wir in unserer Welt am wertvollsten haben. Zeit und Aufmerksamkeit. Und ein guter Pitch oder gute Kommunikation sorgt dafür, dass ich so schnell wie möglich oder eben so aufmerksamkeitswertvoll wie möglich, also dass sich das halt lohnt, die Aufmerksamkeit zu schenken, kommuniziere.
Ich erinnere mich noch an dein Pitch-Training bei uns. Du sprachst auch von der Amygdala, ne?
Ja,
der Türsteher, oder? Wenn ich mich da recht erinnere.
Das heißt, an dem man vorbei muss. Fantastisch, dass es hängen geblieben ist. Da habe ich ein gutes Bild gemalt, denn genau
das ist mir danach noch ein, zwei Mal begegnet, aber bei dir hatte ich es zum ersten Mal gehört, beziehungsweise hattest du es auch sehr, sehr gut erklärt. Also da gibt's einen Türsteher, da muss man erstmal vorbei.
Ja, wir haben 2 Türsteher im Gehirn. Ein Türsteher, eine Türsteherin, wenn wir es genauer nehmen wollen. Der erste ist der männliche Türsteher, der macht erstmal Flight und Fight. Der ist eher ein bisschen stumpfer, muss erstmal gucken, vertraue ich dem Menschen, der mir da gegenüber sitzt oder steht? Ist Körpersprache so, dass ich sage, okay, ich habe Lust, mich auf den einzulassen? Oder anders formuliert, jemand zieht halt Aufmerksamkeit durch gute Körpersprache, weil sonst, gerade so in Remote Meetings, ist jedes Pop-up, muss die Amygdala, der Hypothalamus ist das, der Hypothalamus erstmal scannen. Oh Gott, was ist da, was passiert da? Flight oder Fight? Und wenn ich jetzt entsprechend Aufmerksamkeit auf mich ziehen will, muss ich halt diesen körperlichen, nonverbalen Manipulations, ich weiß ja, du siehst meine Hände ziehen jetzt gerade mit den Händen, Manus Polare, Aufmerksamkeit ziehen. Aber viel wichtiger ist, wenn ich im Gehirn bleiben will, muss ich die Amygdala als Türsteherin überwinden. Und die will nur zwei Dinge. Bilder oder Emotionen. Alles, was nicht bildhaft oder emotional ankerbar ist, bleibt halt nicht hängen.
Ja.
Und wir sind trainiert, Zahlen, Daten, Fakten rauszuhauen, weil wir in der Schule es richtig machen müssen. Wir versuchen es vollständig zu machen, weil wir sonst in Mathe alle Nebenrechnung nicht sorgfältig gemacht hast. Du auch bei richtigem Ergebnis nur eine 3 und so. Das ist so unsere Sozialisation. Und die geht komplett an der Amygdala vorbei. Die interessiert sich dafür nicht. Die interessiert sich dafür, kann ich mir das vorstellen? Ist das irgendwie, hat das einen Mehrwert für mich, da jetzt zuzuhören und habe ich das schon mal erlebt? Kann ich mir das vorstellen? Gibt es irgendwie ein emotionales Bild, wo ich sage, ja, mag ich, finde ich gut. Dann bleibt es in Erinnerung. Also dann wird es im Langzeitgedächtnis gespeichert.
Reden ja auch einige vom Bulimie-Lernen in der Schule. Also schnell rein und dann kann auch alles wieder raus, weil du behältst es nicht bei dir. Und ich sage mir immer, geht doch mit den Kindern nicht nur in den Zoo, sondern besucht Unternehmen, also schafft Stories, schafft Bilder, die das verankern. Das ist ja, was du eigentlich auch sagst, ne? Dann ist es mit einmal, hat es einen Kontext und wird auch emotional, weil ich erlebe da irgendwie was, ne? Also wir müssen auch das Lernen irgendwie mit Storytelling-Technik ganz anders interpretieren, bestenfalls.
Ja, du machst es ja immer schon hervorragend, weil du diese Einstiegsfrage für deine mittlere Tochter stellst, dass du, also ich hoffe, du spielst dir das auch alles vor und guckst mal, ob sie das versteht, weil so lernt sie Berufsbilder kennen, die weit über das hinausgehen, weil da Menschen dahinter stehen, die dann auch noch was anderes erzählen, als ich erinnere mich, damals war dieses BITS, Berufsinformationszentrum, was aus der Schule, wo wir hingegangen sind, was soll ich machen? Und dann hast du da einen Test gemacht und dann hast du da Dinge vorgeschlagen bekommen und das war wirklich
Florist,
so.
Handwerker oder da kommt irgendwas ganz anderes.
Ja, mit. Ich glaube, ich habe es einfach verdrängt, weil es
ist man mit zum Ausdruck nach Hause.
Ja, genau. Genau, drei, vor allen Dingen Florist, Handwerker oder irgendwas anderes, wo du sagst, okay, das, die waren so weit auseinander
entfernt. Und dann hat man es der Mama gezeigt und die hat dann, na, mach doch das.
So bin ich übrigens auch Bankkaufmann erstmal geworden. Also das stimmt nicht ganz, aber das war meine Ursprungsausbildung, war nach dem Zivildienst in die Bank zu gehen, weil das so eine kurze, knappe, gute Kaufmannsausbildung war, damit ich genau diese Mutterthematik auch erledigt hatte. Also ich hatte was in der Tasche, danach war ich frei im Sinne von, so, guck mal, ich kann ja immer noch an der Bank arbeiten, das war solide genug und dann konnte ich dann anfangen, meine freien Ideen kreativ zu verfolgen.
Wie erlebst du die Pitchkultur mittlerweile? Also wir sind in Zeiten von LinkedIn, von Gründerszene, von öffentlicher Rede im Internet, YouTube, all das. Sind wir schon weitergekommen oder siehst du nach wie vor großen Bedarf und großes Potenzial?
Ich sehe, dass es richtig toll sich entwickelt hat. Also ich zum Glück schwappt das ja dann auch doll rüber, weil wir nicht mehr so regional begrenzt irgendwelche Themen uns angucken, sondern weil wir dann eben auch Videos, ganz viele diese TED-Talks, natürlich auch als tolles Beispiel für 15 Minuten voller großartiger Inhalte und toller Menschen. Das hilft sehr und gleichzeitig erzeugt das trotzdem nochmal höheren Druck, weil ich permanent sehe, wie jemand schon geübt und trainiert fantastisch das macht und dann ist diese Startschwelle noch höher. Also ich sehe zwar tolle Qualität, aber es ist natürlich auch, dass die Messlatte sofort so hoch gehängt wird, dass ich gerade deutsch sozialisiert, Fehler sind schlecht. Ich möchte möglichst wenig Fehler machen, so ein Perfektionismus, der dann noch da ist, dass dieses Anfangen und Ausprobieren und Machen und sich die ersten 5 bis 10 Mal auch einfach auch ein bisschen schämen dürfen, dass das eine Herausforderung ist. Also das ist Der Weg, den ich begleite, ist häufig zu, ne, nennt sich dann psychologische Sicherheit, also einen Rahmen zu schaffen, in dem es okay ist, Fehler zu machen, einen Rahmen zu schaffen, in dem gern auch eine Gruppe oder ein Team sich wohlfühlt und voneinander lernen kann, auch von der, wenn es so immer Authentizität, also auch wenn du die gleichen Methoden anwendest, ist dein Pitch als andere Persönlichkeit als meine, wird anders sein. Und wenn jemand Drittes dabei ist, auch nochmal. Und trotzdem wird es auf die richtige Art und Weise mitreißend sein. Und das voneinander zu lernen, ist total wichtig. Weil sonst versuche ich ja nur, jemanden zu kopieren, den ich gar nicht kopieren kann, weil er ganz anders als Person auch ganz anders kommuniziert. Aber die Qualität und die Art und Weise ist Gott sei Dank besser geworden. Ich will jetzt nicht das Fenster aufmachen zu leider auch viel, viel, viel schlechter. Also wenn ich mir so viel Instagram und TikTok Sachen angucke.
Es wird halt viel behauptet.
Genau. Ist halt auch viel Verfall dadurch, dass ich einfach irgendwie so meine Fake News raushauen kann und dann wird es als Wahrheit wahrgenommen, weil das halt permanent und viel passiert. Da fehlt ein Qualitätskriterium.
Aber genau, ein guter Pitch ist ja auch etwas, was eine Resonanz bekommt, ja, was irgendwo andockt und irgendwas auslöst.
Ja.
Und was wir natürlich im Internet viel sehen, sind Dinge, die irgendwie gesendet werden und dann passiert manchmal was oder auch nicht. Aber in einem guten Pitch ist es natürlich auch so, dass du auch das nicht nur ausrichtest auf dein Gegenüber von vornherein, sondern dass du eben auch merkst, aha, da entsteht jetzt etwas, da kommt dann auch ein Dialog bestenfalls ja zustande.
Ein guter Pitch ist ja ein Dialog. Ja. Deswegen ist etwas, was häufig passiert bei einem guten Pitch, wenn ihr mal drauf achtet, so ein Aspekt von einer Dialogfrage, also Interaktionsfrage. Wer von euch hat schon mal, ist ein häufiger Einstieg im Pitch, der manchmal als inflationär benutzt wird.
Erstmal mit dem Problem starten.
Ne? Ja, nee, eben genau nicht, sondern erstmal mit, stell dir mal vor, mit einem Lösungsszenario. Denn dann holst du die Menschen ab. Viel wichtiger ist aber diese Interaktionsfrage dafür da, dass ganz viele, die auf die Bühne gehen, natürlich Lampenfieber haben. Also so 70-80% der Menschen haben übersteigertes Lampenfieber und fühlen sich da echt auch unwohl. Und deswegen nutze ich diese Interaktionsfrage bei den Menschen vor allen Dingen, weil die die haben also eine Überempathie-Problematik. Die sehen auf einmal viel zu viele Menschen, die vor ihnen stehen und nehmen das alles gleichzeitig wahr und denken, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und dann kommt so ein People-Pleaser-Gefühl hoch. Und ich kann es natürlich nicht allen recht machen, niemals. Ne? So, das heißt, ich muss einmal mit so einer Interaktionsfrage so schnell wie möglich in den Dialog gehen und gucken, hey, die sind okay, ich bin okay, ich kriege von denen auch eine Information, kriege von denen auch etwas gesendet, damit ich dann entspannen kann und loslegen kann. Also das ist für mich das Hauptkriterium, warum ich diese Interaktionsfragen Leuten empfehle. Aber das ist der Dialog. Also ich muss zwischendurch mal fragen. Wenn ich sage, ja, ihr habt doch auch alle, dann ist das eine Suggestion und 50% der Menschen hassen Suggestionen und finden immer einen Grund, warum das nicht stimmt und steigen aus dem Pitch, ne? Mhm. So, oder aus der Kommunikation allgemein, kann ja auch eine Keynote oder im Meeting sein. Mhm. Und dann lieber fragen, wer von euch hat schon mal? Das hat auch den riesen Vorteil, dass ich dann nicht mehr im Freiflug bin, irgendwas zu behaupten und zu denken, sondern dass ich dann auch das adressieren kann, was ich gesehen habe. Weil vielleicht melden sich viel weniger, als ich gedacht hätte. Und dann kann ich darauf reagieren und habe dann auch wieder so eine Beziehung zu denen, mit denen ich dann spreche.
Das eine ist Produkte pitchen und das andere ist nochmal, was du auch schon angesprochen hast, wenn Führungskräfte quasi auch eine Agenda vorstellen, eine Idee, eine Kampagne nach außen oder auch nach innen. Worauf ist da zu achten? Denn da gibt es ja kein fertiges Produkt. Ich meine, Produkt ist bestenfalls auch in Weiterentwicklung, aber gerade in der internen Kommunikation zum Beispiel geht es ja auch einfach manchmal darum, einen Stand vorzustellen oder wo wir gerade sind. Es ist ja nicht, ich verkaufe euch jetzt etwas und bitte nehmt das, sondern ich möchte vielleicht für eine Idee, für ein Vorhaben begeistern. Ne? Also ein bisschen anderes Setting. Wie sieht da so deine Arbeit mit Führungskräften aus? Was erlebst du da? Was kannst du denen auch mitgeben?
Einen Schritt zurückgehen, dass wenn ich irgendeine Form von Kommunikation vorhabe, dann ist ein ganz wichtiger Punkt, den viele vergessen, erstmal bei sich zu gucken, was ist denn eigentlich mein Ziel?
Ja.
Also leider passiert zu viel Kommunikation des Kommunikationswillens und nicht um etwas zu erzeugen. Also du hast es gerade schon genannt, dieses, ich will da einfach nur mal Statusbericht geben. Das will ich selten. In den meisten Fällen ist der eigentliche Wunsch, wenn ich kommuniziere, dass ich jemanden zum Handeln auffordern will. Also ich möchte dafür sorgen, dass sie mit dieser Information dann weitermachen, aktiv werden, irgendwas tun. Und das heißt, ich muss überlegen, wo will ich die Menschen hinbringen und warum sollen sie sich auf den Weg machen? Also wir haben vorhin von diesen Türstehern im Gehirn gesprochen. Warum gibt es diese Türsteher? Die gibt es, weil unser Gehirn leider Jahrtausende alte Hardware ist. Also seit Homo sapiens ist diese Hardware nicht abgegradet und das Gehirn weiß nicht, dass wir inzwischen genug zu essen haben. Da beim Gehirn 100-mal mehr Energie verbrannt wird als in anderen Körperzellen, gibt es diese Gatekeeper, die dafür sorgen, dass das Gehirn möglichst wenig sich anstrengt.
Ja.
Und das heißt, wenn ich kommuniziere, dann muss ich immer überlegen, wie kann ich so schnell wie möglich den Nutzen und Mehrwert, warum die Menschen dir jetzt Zeit und Aufmerksamkeit schenken sollen, wie kann ich den so schnell wie möglich kommunizieren? Idealerweise am Anfang.
Mit einem Versprechen zum Beispiel oder mit einer Aussicht oder.
Ja, stellt euch mal vor, Szenario. Oder also jetzt das Beispiel, wir haben ja gerade überall kommt KI in die Unternehmen und soll jetzt irgendwie lieb geworden, toll gefunden werden und so weiter. Wobei natürlich total viel Ängste da sind, weil oh Gott, nimmt das mir jetzt den Arbeitsplatz weg und. Das bedeutet, wenn ich sage, guck mal, jetzt haben wir hier eine KI, benutzt die mal, wird es erstmal eine Verweigerung sein. Wenn ich das aber jetzt umdrehe und sage, hey, stell dir mal vor, denk mal an die ganzen lästigen Arbeiten, wo du jetzt Copy-Paste stundenlang brauchst und stumpfe Arbeiten machst und sowas alles. Das Ganze könnte innerhalb von Minuten, Sekunden sogar erledigt werden und du könntest dich auf die Tätigkeiten konzentrieren, wo du mehr Spaß und mehr Freude hast. Wäre das was? Ja. Okay, dann lass uns doch mal dieses KI Ding angucken. Das kann das nämlich. Dass ich vom Zielbild her anfange zu kommunizieren. Dass ich mir erst überlege, was ist mein Ziel und wie sieht das da aus und damit starte. Ich nehme die Metapher der Hängebrücke. Hast du damals auch von mir wahrscheinlich gehört. So, also stellt euch jede Kommunikation wie eine Hängebrücke vor. Und warum sollen wir als Zuhörende auf eine Hängebrücke gehen? Ob das jetzt im Meeting als Führungskraft oder einfach auch unter Kollegen ist. Warum sollst du mir jetzt die Aufmerksamkeit schenken und die Zeit schenken mit mir?
Genau, also, schenken ist ein gutes Wort.
Über diese Hängebrücke zu gehen. Da muss erstmal ein mehrwertversprechendes Portal sein. Das ist für mich so dieses Thema erster Eindruck. Wie sitze ich da? Wie stehe ich da? Wenn ich jetzt so schlurfig, hallo Gabriel, hallo, ich bin hier der allergeilste Pitch-Trainer und so. Ja, ihr seht mich gerade, Kopf hängend, Schultern hängend, so stehe ich gerade da. Dann habe ich überhaupt keine Lust, mich darauf einzulassen und sagen, was will denn der von mir? Das ist das eine, also sagen, dass da jemand mit Energie reingeht und gleichzeitig vertrauenswürdiges Portal und gleichzeitig aber auch Lust zu machen, auf die andere Seite rüberzugehen. Also sagen, guck mal ihr, das da kannst du bekommen, wenn du mir jetzt zuhörst. Und wenn ich das so starte, mit so einem Mehrwertsversprechen oder einem Mehrwertszenario, wo sich die Menschen drin vorstellen können, dann hören sie mir auch zu. Dann haben sie auch Lust mitzumachen. Dann sind sie auch bereit, viel mehr zu leisten. Es gibt dieses schöne Zitat von Saint-Exupéry.
Der kleine Prinz.
Ja, genau. Wenn du lehre die Menschen die Sehnsucht nach dem weiten Meer, anstatt ihnen beizubringen, ein Boot zu bauen oder ihnen zu sagen, dass sie ein Boot bauen sollen, weil sie dann nämlich das Boot automatisch bauen. Ja, es ist jetzt nicht perfekt zitiert.
Da gibt's aber auch diese Legende mit wie hieß der Antarktis-Entdecker?
Rüdiger Neberg oder
ein Engländer war das, den ich meinte. Ne? Ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen. Shackleton, glaube ich. Genau. Ja. Ernest Shackleton. Und da gab es dann so eine Legende einer Anzeige, die er geschaltet hatte. Und da ist dann so die Rede von großes Abenteuer, wir sind die Ersten und Rückkehr ungewiss, aber Ruhm gewiss und sowas in der Richtung, worauf sich hin ganz, ganz viele gemeldet haben sollen, die dann mit ihm sich auf den Weg gemacht haben. gibt es verschiedene Meinungen, ob das wirklich so passiert ist, aber diese Technik, diese Methode ist ja auch das, was du gerade beschreibst, ne? Also nicht nur auf dieser Sachebene zu kommunizieren, was wir leider ja immer noch sehr, sehr viel erleben, sondern erstmal zu schauen, wie können wir das aufnehmen, was unser Gegenüber gerade beschäftigt. Und das ist so simpel eigentlich, so adressatengerecht kommunizieren und trotzdem. Ja, gut, es bedarf natürlich, dass man alsjeniger, der erzählt, sich die Mühe macht, ne? Und die will sich vielleicht auch nicht jeder machen, weil da auch wieder Energiesparmodus angesagt ist.
Hey, du musst dir über zwei Dinge Gedanken machen. Erstens, was ist mein Ziel? Was sind meine Kernargumente zum Ziel? Und dann, und wie kann ich die so beschreiben, dieses, ne, also das Ziel, den Nutzen, den Mehrwert der Kernargumente, dass mein Gegenüber neuronal das Feuerwerk bekommt? Also mit neuronalem Feuerwerk meine ich, dass vielleicht ein emotionales Bildzentrum angesprochen wird, was mit diesen Zahlen, Daten, Fakten so noch nie verbunden war. Und das ist die große Kunst. Es ist tatsächlich eher eine Kunst, weil es natürlich keine faktisch richtige Art und Weise zu kommunizieren ist, was wir trainiert haben, was wir dann sozialisationsmäßig wieder verlernen müssen. Ja, also ich lass uns mal dieses Hängebrückenbild nochmal weiter benutzen. Die Zahlen, Daten, Fakten braucht es, ne? Also es muss schon eine gute Verlattung geben, ja. die halt, also genug Latten, die auf die andere Seite führen, weil da Argumente fehlen und es, ne, brüchig ist, was dann so an Zahlen, Daten, Fakten dafür für zu diesem Ziel hin noch so Aspekte sind. Also wenn ich keinen Weg zu dem perfekten KI-Implementierungsplan habe, dann wird es wahrscheinlich trotzdem nicht erfolgreich sein, aber die Menschen können sich erstmal auf den Weg machen und können den Weg dann, da können die Fakten dann auch noch nachträglich reinbauen und müssen nicht, es muss nicht alles perfekt sein. Ich habe so ein schönes Beispiel, Fehmarn-Belt-Überquerung-Thematik damals, ne, noch Überquerung, jetzt Tunnel, als die Ingenieure, die dänischen Ingenieure und die Deutschen das erste Mal zusammengekommen sind, dann war es wirklich so, ich so als Halbdäne, Halbdeutscher, war ich da involviert und dann war es halt so, denn die Deutschen haben Pilotenkoffer voller Lastenhefte mitgebracht und die Dänen eher so einen Kasten Bier im Sinne von lass uns doch mal erstmal Vertrauen aufbauen und reden, weil die Kulturen halt komplett anders sind. Also ne, meine dänischen Familien und Vorfahren sind halt wirklich auch immer so bottom-up. Da fragst du die Mitarbeitenden und dann machst du es mit denen gemeinsam und in Deutschland ist es halt damals noch viel mehr eher hierarchisch von oben runter kaskadiert, so solche Projekte. Und das ist, ne, ich meine, wir wissen bis heute, bis das noch nicht steht, das Thema von deutscher Seite. Die Dänen haben dann einfach angefangen zu bauen. Haben einfach gesagt, oh, wir legen jetzt los. Wir machen jetzt erstmal hier eine Betonfabrik und los geht's. Und das ist das schöne Beispiel. Starte doch mit einem gemeinsamen Zielbild und fang dann an, den Rest perfekt zu machen. So ist ja auch New Work und agiles Arbeiten. Ich leg mal los und mach dann in kleinen Iterations-, also Wiederholungs- und Reflexionsschleifen, baue ich das nach und nach besser und schöner.
Ja.
Das müssen wir halt einfach noch wirklich extrem lernen in Deutschland.
Übrigens auch noch eine schöne Geschichte zum Thema, eine Geschichte zum Thema Storytelling, ich merke schon. in Rødby, das ist ja in Dänemark auf der anderen Seite, da wird ja der Fehmarn-Belt gebaut. Wir hatten ja in der Nähe Urlaub gemacht, also auf Lolland, ne? So heißt ja die Insel. Vor 2 Jahren war das und es war sehr verregnet, der Urlaub. Also haben wir überlegt, was können wir so machen mit den Kids? Und da stellte sich raus, in Rødby gibt es irgendwie ein schönes Museum. Da ist irgendwie die Geschichte der Stadt. Okay, habe ich mir jetzt nicht extrem viel versprochen, aber gucken wir uns mal an. Und das war halt eine totale Überraschung. Also wer mal irgendwie in Rødby ist, unbedingt dieses Museum, ich glaube, es gibt auch nur dieses, als eine kleine Stadt ist, besuchen. Da ist nämlich Folgendes passiert. Die haben, als sie diesen Fehmarn-Belt angefangen haben zu bauen, von dem du gerade sprachst, haben die erst so Ausgrabungen gemacht, ne? Die untersuchen den Boden und so weiter und haben dabei auch so Sachen gefunden, die irgendwie schon sehr alt zu sein schienen und haben dann eine DNA von einem Menschen, der damals gelebt hat, irgendwie erkannt und entschlüsselt und festgestellt, dass es ein Mädchen war und auch ein Alter festgestellt und haben diesem Mädchen eine Geschichte gegeben. Und das Museum erzählt die Geschichte dieses Mädchens. Und du kommst rein und bist erst auf dieser Baustelle. Also da kriegst auch einen Helm auf und siehst so einen Film, wie das gebaut wird. Und dann wird dir erklärt, so dass dort dieser Kaugummi gefunden wurde von diesem Mädchen. Das war so ein Stück Borke oder was auch immer. Und dann gehst du quasi rein und landest in dieser Welt, wie das damals dort aussah. Und da sind dann noch so Gräber und also Ahnenkult und Natur. Und du gehst da so durch dieses Haus und erlebst die Welt von damals, von diesem Mädchen. Alles entschlüsselt aus diesem kleinen Mini-Kaugummi. Und das ist so History, ne, erlebbar durch eine Geschichte, die man ja auch erst so ein bisschen konstruiert hat. Also du musst ja sozusagen auch eine Geschichte erstmal ja, wirklich designen, damit du sie auch schön erzählen kannst. Also vielleicht reden wir darüber nochmal.
Eine kleine Ergänzung, einfach so gedanklich, habe ich gerade drüber nachgedacht. Wir haben das Geschichtenerzählen ja leider erst in der Neuzeit auch erst verloren, denn vorher wurde Wissen immer über Geschichten. Also die Lagerfeuergeschichten, die Geschichtenerzähler sind die Wissensmanager der Vergangenheit gewesen. Also da war das noch die große Kunst und dann irgendwann mal haben wir in einem so Industrialisierungszeitalter Schule im Industrialisierungskonzept entworfen.
Das steht irgendwo in Büchern, ne?
So, und dann musst du auch angepasst werden. Also so, du musst halt funktionieren im Industrialisierungskontext.
Ja.
Und da versuchen ja viele inzwischen auch schon wieder rauszuhüpfen. Und aber da ist ein föderales System und so weiter, aber wollen wir gleich drüber sprechen. Also, lass uns auf deine Stories eingehen. Also, wie gestalte ich tolle Stories? Das Wichtigste, haben wir schon über die Amygdala gesprochen. Das Wichtigste in einer guten Geschichte ist, dass es für alle Menschen oder zumindest mal eine Großzahl an Menschen erkennbar und sichtbar ist. Also wenn, gibt so ethnologische Studien, wo Amazonas-Ureinwohnern Bilder von New York gezeigt werden, wo aber Bilder, wo Pflanzen, Menschen und Tiere wegretuschiert sind. Und dann wird halt gefragt, was seht ihr denn? Und dann sagen die halt nichts, weil sie nichts erkennen können. Also das ist für sie so weißes Rauschen, ne? So ein Testbild, okay, Testbild wäre ja noch was, aber so dieses, wenn der Fernseher so rauscht, können sie ja nichts erkennen. Und wenn ich eine gute Geschichte erzählen möchte, dann muss ich dafür sorgen, dass ich Bilder und Emotionen schaffe, die sich jeder vorstellen kann. Also diese Metaphern, die ich jetzt vorhin, oder dieses stell dir mal vor Szenario, was ich schaffe, bedeutet immer zu gucken, jetzt habe ich heterogene, also unterschiedlichste Menschen in einer Gruppe, die mir zuhört und will aber vielleicht was Technisches oder Komplexes erzählen, dann muss ich überlegen, welche Prinzipien stecken denn in meinem Thema drin und wie kann ich diese Prinzipien nehmen und in einen Alltagskontext übertragen? Als Beispiel, ich habe eine App, die dafür sorgt, dass in Schulen weniger psychischer Stress existiert. So, jetzt sind die wenigsten Menschen vielleicht mit Schulen so konfrontiert, aber kennen vielleicht diesen Aspekt von psychischem Stress, von Streiten, von einem Unwohlsein. Und das sind die Prinzipien, die ich übertragen muss. Und dann fange ich eine Geschichte an zu erzählen, die halt so, stell dir mal vor, dass du Sonntagabends so auf den morgigen Tag guckst.
Dann nimmst du diese Emotionen auf, die genau, man kennt, ne?
So auf den morgigen Tag guckst und dann merkst du so, oh, guck mal, dann sehe ich jetzt die anderen Menschen, mit denen ich arbeite oder die anderen Menschen, die ich da morgen treffen werde, wieder und ich freue mich schon darauf, weil ich weiß, dass das gute Kollegen, Bekannte, Freunde sind, weil das ein gutes Verhältnis ist. Und jetzt habe ich das auf den Arbeitskontext übertragen, aber ich muss jetzt nicht Schule erinnern und ich muss mich auch nicht an die Schule zurückerinnern, die vielleicht traumatisch war, sondern ich kann positiv denkend etwas entwickeln. Und das ist die große Kunst der Geschichtenerzählung, finde ich immer, dass sie uns in die Welt nach der Lösung bringt.
Mhm,
also du hast jetzt vorhin gesagt, ne, erstmal das Problem beschreiben. Ja, das machen viel zu viele. Also so dieses klassische Pitch-Deck sagt, du musst erstmal das Problem beschreiben.
Studien haben ergeben, bla bla.
Musst du gar nicht. Wenn du gleich in die Lösung gehst, sparst du dir den negativen Trauerpfad durch, oh Gott, die Welt ist so schrecklich.
Das ist ja eh klar meistens, ne?
Wir sind hier ein Impact-Hub, ja. So, also hier sind ganz viele Startups, die was machen, was die Welt hoffentlich retten wird. Den versuche ich allen beizubringen, dass sie nicht anfangen, mit dem tragischen Klimakatastrophenelement zu kommen, weil sonst sind die ersten 5, 6 Bilder und die ersten 3 Minuten verschenkt damit, dass ich über das Negative spreche.
Oder kennst du noch diese Werbeplakate aus den 90ern Welthungerhilfe? Da waren dann immer so verhungerte Kinder zu sehen, ne?
Ja. Und am besten wäre es, ja, das ist, oh Gott, da habe ich gleich noch eine Anekdote zu, aber am besten wäre es, wir hätten gesunde, glückliche Kinder in Afrika gezeigt und gesagt, mit deiner Spende wird das erzeugt. Also.
Ja, gut, da kann man natürlich jetzt drüber streiten, wie wirksam das dann am Ende ist, um dieses Ziel wieder zu erreichen, aber ich bin da ganz bei dir.
Ja, also ich nehme mal das schöne Beispiel an Versicherung. Also ja, alle, die jetzt zuhören, stellt euch mal vor und überlegt mal, wie doll vertraut ihr Versicherung? Und dann ist es bei den meisten, dass sie sagen so, geht so. Und dann sage ich dir, ja, das liegt daran, weil wir 30, 40, 50 Jahre Werbung, die uns die Horrorszenarien vorkaut, die uns, also reden wir wieder von Amygdala. Amygdala ist damit maximal getriggert, weil
genau.
Schlechte Emotionen funktionieren fantastisch bei Amygdala, aber ich bin auch in der Schockstarre. Das heißt, ich unterschreibe den Vertrag, aber habe keine positive Assoziation oder Beziehung zu dem Produkt, der Dienstleistung, der Firma oder sowas aufgebaut. Das heißt, dieses Thema positive Stories.
Das ist ja der Populismus, ne? Der arbeitet mit der Angst.
Das funktioniert fantastisch.
Genau, das sehen wir ja sowohl in Deutschland als auch in vielen anderen Ländern.
Ja.
Das triggert uns, die Aufmerksamkeit ist da und wir machen, was auch immer jetzt helfen könnte, damit das in irgendeiner Form besser wird, auch wenn es mega unklar ist.
Ne? Ja.
Die Aufmerksamkeit scheint dann aber höher zu sein, als wenn wir mit einer positiven Story um die Ecke kommen. Weshalb ja die Medien offensichtlich auch immer nur mit schlechten Nachrichten um die Ecke kommen. Es gab wohl mal eine Bildausgabe nur mit positiven Nachrichten, aber das war mal so ein witziges Experiment. Das muss man sich auch mal reinziehen, ne? Das ist ein witziges Experiment. Sonst gehst du wieder weiter mit Bam, Bam, Bam.
Ist halt ein Sozialisationstrainingsaspekt, ne? Ich bin es halt mehr gewohnt. Ich finde es besser, es geht mir besser, ich fühle mich wohler,
ja,
wenn ich das andere habe.
Klar.
Aber es verkauft natürlich dann nicht so. Und wir sind natürlich auch in der Ökonomie-Thematik dabei. Ich muss halt Druck. Deswegen haben wir auch so schlecht.
Ragebait ist mittlerweile sogar das Wort.
Das ist das Allerschlimmste, dass ich einfach versuche zu triggern, ganz mit ganz krassen Methoden. Hauptsache, ich kriege die Aufmerksamkeit. Ist halt auch so. Also Aufmerksamkeitsökonomie, was das höchste Gut, habe ich schon erwähnt, was wir checken können, ist Aufmerksamkeit. Und das Problem ist, dass das Gehirn leider, wenn es um Bilder und Emotionen geht, nicht gut ist darin zu filtern und zu entscheiden, was ist richtig, was ist falsch, weil es eben gar nicht erst in die Ratio vordrückt, sondern dann auch schon im Emotionszentrum verarbeitet und gespeichert wird. Und deswegen bin ich ja so großer Verfechter davon, Good News, also starte mit dem positiven Zielbild und, weil wir damit die Welt besser machen und damit auch besseren Impact haben, weil wir auch besser in Erinnerung bleiben und bessere Wirkung erzeugen, gerade wenn wir von menschlicher Verbindung ausgehen. Die Menschen, die mir ein gutes Gefühl geben, mit die mir Energie geben, mit denen bin ich idealerweise lieber zusammen, sei denn ich bin falsch gepolt und falsch getriggert durch schlechte Sozialisation oder so. Das wirkt am Ende länger, aber ist natürlich in unserer kurzfristigen Ökonomie nicht so erfolgreich, ne?
Hatte ich heute Morgen gerade gesehen auf LinkedIn, da schrieb ein Bekannter von mir, die haben in der Nähe von Rostock ein Haus und Hof hochgezogen, Bio24, das ist so eine Art Social Business, die engagieren sich gegen Einsamkeit, das heißt, die holen ganz viele Senioren, die dort kochen und backen und dann haben sie einen Kaffeebetrieb und verkaufen den Kuchen und ist ein bisschen Event-Location und es ist aber sehr schwer für die, dieses Haus rentabel zu halten, natürlich Kosten, wird alles teurer und so weiter. Und da schrieb er heute Morgen so einen leicht verzweifelten Aufruf, dass das echt schwer ist. Und da habe ich ihm noch geantwortet und gemeint, man müsste diese Story nochmal ein bisschen anders erzählen und Aufmerksamkeit erregen. Aber irgendwie glaube ich, dass viele, so wie du das am Anfang sagtest, so in ihrer guten Sache auch drin sind, ne? Diejenigen, die Welt auch verbessern wollen, dass man denen da wirklich helfen muss, diese gute Geschichte, die es ja auch zweifellos ist, aber auch ins öffentliche Interesse zu bekommen.
Und es gibt noch ein anderes Dilemma. Jetzt wird's provokativ. Stell dir mal vor, oder ne, erzähl mir doch mal, was ist deine Lieblingssexstellung? Ja, so. Das Gefühl, dieses Schamgefühl, darüber zu reden, ist ungefähr dasselbe, wie in unserer Gesellschaft über Geld zu reden. Und Geld zu fordern. Sex und Geld tabuisiert. Gerade noch irgendwie bei Frauen noch viel extremer als bei Männern, leider so patriarchatsmäßig. Und gerade im sozialen Bereich oder in dem Bereich, wo ich was für Menschen mache, wirkt das noch viel mehr, weil es ist ja Geld stinkt, Geld verdirbt den Charakter. Ich könnte jetzt 1000 Glaubenssätze sagen, die leider negativ wirken darauf. Es ist aber notwendig. Und dieses Fordern von Geld, also verzweifelt, ich bin Bittsteller, ich muss irgendwie, das ist falsch, sondern das automatisch mit einzubauen in meine gute Geschichte, die wie ich die Welt besser mache und dass das natürlich viel Geld kostet, jetzt und nach hinten raus ganz viel Geld spart und dieses über Geld nachzudenken. Ich habe gerade heute ein Coaching gehabt mit einem Startup, was die Welt definitiv besser macht und die haben endlich richtig gute Zahlen recherchiert. Es ist diese, ich wollte sagen, da geht's um die Schulen, also den sozialen Stress aus Schulen zu nehmen.
Ja.
Und wenn die das flächendeckend einsetzen und ich weniger Krankheitstage im Lehrerkollegium habe und die Kinder nicht schon auch irgendwie psychischen Stress haben und so weiter. Wir reden von Milliarden Bruttoinlandsproduktsförderung, also Billiarden am Ende, die ich dadurch einspare oder eben mehr gewinne. Wenn ich das auf die einzelne Person runterrechnen würde, dann ist das Invest, was du vielleicht für 300 Euro im Jahr oder sowas für so eine App-Nutzung pro Lehrerin oder pro Schule hast, ist das nichts. Aber so rechnen wir nicht, weil wir nicht über Geld sprechen, weil wir nicht so diese Zahlen auch mit ins Boot holen. Denn das, was da an Impact passiert in diesem Haus, in diesem Hof, spart am Ende unsere Krankenkassen unfassbar viel Geld. Ja. Aber darüber wird nicht gesprochen, weil das eben diese Tabuisierung hat. Und das ist das Thema. Sprecht mehr über Geld.
Ja.
Also trainiert das, dass die Scham da weg ist. Fordert mehr, redet miteinander. Ich weiß nicht, im Arbeitsvertrag ist es sowieso nicht erlaubt, wenn da drin steht, dass du nicht über dein Gehalt reden darfst. Die dürfen trotzdem alle, weißt du?
So. Wir hatten doch haben noch diese Eisbademeisters-Geschichte, wo wir ja auch Geld sammeln.
Ja.
Für einen Spendenzweck, den wir definieren, Obdachlosenhilfe, Tafel, whatever.
Ja, großartig.
Und wir haben aber... das haben wir gar nicht so strategisch kalkuliert. Das hat sich so ergeben. Wir haben dann ja diesen Mechanismus, dass Leute quasi ja mit Eisbaden kommen, logischerweise. Und das dann fotografieren. Meistens machen sie das auch noch selber. Darum musst du dich gar nicht kümmern. Und das dann posten. Und das fast für die im Vordergrund ihrer Story steht. Guck mal, was ich hier mache. Und übrigens, ich mache es für einen guten Zweck. Was für uns aber genial ist, weil so Aufmerksamkeit und so auch Geld. Also vielleicht muss man manchmal auch noch eine zweite Story ankoppeln. Du erinnerst dich ja auch an die Ice Bucket Challenge, ne? Vielleicht manchmal gibt's ja auch so Sachen, die diese Ego-Dinge, die wir irgendwie in uns haben, die Eitelkeiten und all das so ein bisschen mitnehmen. Und am Ende zahlt's auf eine gute Sache ein.
Großartig.
Also ich habe schon gesagt, in diesem Bio24-Hof, vielleicht muss da irgendwas Geiles passieren noch.
Ja, in dem Moment, wo ich eine Challenge mache, wo ich aus mir rausgehe, die Menschen zahlen unfassbar viel Geld dafür. Also so Unternehmen wie Hyrox zum Beispiel, ja, die gerade, oder ne, Mudmasters, Xletics, wie sie alle heißen,
ja,
sind ja extrem erfolgreich, sonst wird es nicht schon die dritte oder vierte oder fünfte Kopie davon geben,
ja,
weil Menschen gerne Geld dafür bezahlen, sich selber kaputt zu machen oder selber herauszufordern, zu challengen und dann nach hinten raus sagen, guck mal, was ich gemacht habe.
Das zu zeigen, ja.
Und das bedeutet, eine Challenge dranhängen und sagen, du schaffst es nicht. Und wenn du schaffst, sei stolz drauf und zahl 100 Euro dafür als Spende. Das Umdrehen von normalen Prinzipien ist in den meisten Fällen eine schlaue Geschichte, weil es bei uns im Gehirn dann eine neue neuronale Verschaltung, ja, gibt, die erzeugt automatisch Dopamin, also Glückshormone, so körpereigene Drogen. Und in dem Moment, wo das passiert, bleibe ich auf jeden Fall in Erinnerung, weil ich eine neue neuronale Autobahn geschaffen habe, die ich nie wieder vergessen werde. Und dann bin ich entweder in Erinnerung geblieben, zum anderen aber auch, bin halt auch ein Element, was sich lohnt zu teilen, also anderen zu zeigen, weil andere dann auch diesen Dopaminschuss bekommen und. Ja, also jetzt direkt Ideen, ich bin direkt angefixt, sofort Ideen zu überlegen für diesen Hof. Und
ich habe auch gesagt, ihr müsstet eigentlich auch nicht nur den Hof zeigen, das erlebe ich immer beim Employer Branding von Unternehmen, die zeigen dann ihre Häuser, ihre Architektur. Ich sage, zeigt doch die Menschen, die da arbeiten, ne? Deswegen habe ich gesagt oder gedacht, zeigt doch die Leute, denen das hilft, die dann nicht mehr so einsam sind. Aber er meinte dann auch schon, naja, die wollen sich natürlich nicht in den Vordergrund drängen. Die sind jetzt nicht diejenigen, die ohnehin schon einsam sind, dass sie sagen, guck mal, ich bin jetzt nicht mehr einsam, ne? Also das funktioniert nicht so ganz.
Ja.
Du kannst aber zumindest schon so ein bisschen Community zeigen und schauen, was da so an Veranstaltungen abgeht. Und vielleicht stellt man das Ganze auch noch ein bisschen höher und sagt, wir engagieren uns generell dafür, dass Menschen nicht mehr einsam sind. Und das ist unter anderem der Hof. Und das ist aber auch noch Punkt, Punkt, Punkt. Ne?
Ich würde das direkt mit meinem Pain jetzt ferienzeitmäßig verbinden. Jetzt sind wir Dänen und haben das Glück, dass wir in Dänemark ein Ferienhaus haben, dürfen, können, so, ne? Aber ich habe mal andere Urlaube recherchiert und da ist auch dieser Urlaub auf dem Bauernhof mit drin gewesen und das kostet so viel Geld.
Das ist richtig teuer.
Das soll das einfach kombinieren. Also, und es gibt keinen Aspekt, der weniger für Leben und Lebensteilhabe sorgt als Kinder. Mit anderen Worten, bring Kinder und einsame ältere Menschen zusammen, lass die miteinander irgendwie Dinge erleben. Es gibt ja das Konzept auch, Altersresidenzen und Kindergärten zusammenzupacken in Hamburg.
Ja, da können die Eltern endlich mal was alleine machen.
So, die Eltern können was alleine. Ja, du, das ist, weißt du, wie viel Selbstwirksamkeit dann endlich wieder passiert. Und die Kinder sind happy, sind betreut von jemandem, der dadurch auch happy ist. Auch herausgefordert, aber egal, das sorgt für neuronales Feuerwerk. Glückshormone machen gesund, nachweislich. Und gleichzeitig kannst du als Hof dafür einen ganz anderen Honorarsatz oder Einkommenssatz generieren. Ja, so ein 2 Wochen All-Inclusive Bauernhof, hier Feriencamp, ich weiß nicht, 5.000 Euro für eine Familie, ja. Glaube ich teilweise, wenn du nach Österreich in so eine,
das ist wirklich
so
krass,
Ökohotel ja. Oder sowas gehst oder was, das, zack, so.
Ja,
mach es ein bisschen günstiger oder mach es auch nur halb so günstig und trotzdem wirst du wahrscheinlich noch genug Geld verdienen, um das zu finanzieren.
Ja. Also Storydoing und Storytelling.
Emotionale Erlebnisse erzeugen,
ja.
Und uns miteinander verbinden. Das ist immer das Stichwort. Sorgt dafür, dass positive Erlebnisse hier und positive Erlebnisse woanders miteinander verknüpft werden. Und dann bist du bei Metaphorik, dann bist du bei Storytelling.
Ja. Das sollten wir auf jeden Fall nochmal fortführen, Lars. Schön, dass wir heute schon mal so eintauchen konnten, aber das macht richtig Spaß. Vielleicht wäre das auch mal ein Podcast-Format, dass man sich ein Problem nimmt am Anfang der Podcast-Folge und innerhalb des Podcasts schon Ideen generiert und dann am Ende steht die Podcast-Folge und da sind schon so ein paar Ansätze drin.
Ich bin dabei.
So creative müssen wir uns was überlegen. Also man kann zuschauen, man kann zuhören.
Ja, du. Statt Bankkaufmann wäre ich gerne Werbekaufmann geworden, weil ich dieses Texter-Thema schon immer hatte. Also Copywriter oder also ich habe immer schon gerne Geschichten erzählt oder erfunden und ausgedacht. Also ich wäre dabei.
Also man schnappt sich einfach am Anfang der Folge ein Problem, einer bringt das mit und dann bist du im Laufe des Gesprächs so am Brainstormen und gucken und machen und spinnen, dass du am Ende 3, 4 Dinge hast, die man verfolgen könnte. Das wäre eigentlich ein schönes Podcast-Format.
Wieso wäre?
Machen. In diesem Sinne, Lars, ich danke dir erstmal. Schön, dass ich hier bei euch zu Gast sein durfte und noch darf, im schönen Impact Hub. Abschließende Worte von dir.
Wenn ihr jetzt das Gefühl habt, nach dieser Stunde fast Zeit, dass es sich gelohnt hat, eure Zeit und Aufmerksamkeit hier reinzustecken, dann folgt dem unfassbar guten Podcast von Gabriel und oder verknüpft euch auf LinkedIn mit mir, denn gute Geschichten sorgen dafür, dass Verbindungen entstehen. Stellt euch ein Gummiband vor, was zwischen den Menschen entsteht, wenn ihr dafür sorgt, dass ihr Zeit und Aufmerksamkeit wertvoll nutzt.
Super. Vielen Dank, Lars. Mach's gut, bleib gesund und bis bald.
Ciao.
Damit sind wir schon am Ende der heutigen Episode. Alle Links zu Lars selbstverständlich in den Shownotes. Also folgt ihm mal, es lohnt sich auch. Die Academy von ihm natürlich verlinkt. Außerdem bitte ich euch mal bei meiner Seite vorbeizusurfen, gabrielrath.com. Dort gibt's Infos über mich, was mache ich so. Ich bin als Podcaster unterwegs. Ihr könnt gerne auch in diesen Podcast kommen. Wenn ihr ein Thema habt, könnt ihr mir das gerne mal vorstellen. Wie gesagt, ihr könnt als Sponsor sehr gerne an Bord kommen, das Ganze supporten. Ihr könnt mich als Speaker und Moderator buchen. Und ihr könnt natürlich in mein Storytelling-Sparingsprogramm kommen, das jetzt für UnternehmerInnen und Führungskräfte entwickelt wurde. Außerdem gibt's noch was. Am 31. Oktober 2025 starten wir
in unsere neue Eisbademeisters-Saison. Seit mittlerweile 5 Jahren springen wir für den guten Zweck ins kalte Wasser. Das machen wir nicht nur, weil es uns echt Spaß macht, sondern weil wir damit schon sehr viel erreicht haben und auch Hoffnung haben, dass das so weitergehen kann. Wir haben in den letzten Wintern sehr viel Geld gesammelt, also wirklich 10.000 Euro allein hier in Rostock für soziale Zwecke wie die Tafel, für den Obdachlosenhilfeverein, für den ASB-Wünschewagen, für die Ukraine-Geflüchtetenhilfe und. Und jetzt geht's wieder los. Wir sammeln bis Weihnachten für Kinder aus finanziell schwachen Familien aus der Region, die am Ende vielleicht keine Geschenke bekommen zu Weihnachten. Und wir wollen 8.000 Euro sammeln. Das ist unser Crowdfunding-Ziel. Und wir brauchen euch, um dieses Ziel zu erreichen. Geht bitte mal auf unsere Webseite eisbademeisters.de, ist auch verlinkt, oder besucht unseren Instagram-Kanal instagram.com/eisbademeisters und schaut euch die Aktionen an. Folgt bitte, teilt die Aktion oder spendet, das wäre natürlich super. Wir haben eine Crowdfunding-Page auf der Spendenplattform 99 Funken von der Ostseesparkasse Rostock, mit der wir zusammenarbeiten. Vielen Dank dafür. Und ansonsten freuen wir uns auch über die Unterstützung von Partnern wie Greater Rostock. All das und mehr auf unserer Webseite. Schaut da mal vorbei, ist eine echte Herzensangelegenheit. Und ja, ihr könnt natürlich auch gerne mal mit reinkommen hier in Rostock. Jede Woche Freitag geht's dann rein. Ansonsten starten wir, wie gesagt, erstmal am 31. Oktober zu Halloween. 14 Uhr hier am Strand Warnemünde, Turm 3. Wenn ihr nicht in Rostock seid, könnt ihr auch in Hamburg euch den Eisbademeisters anschließen. Die springen dort in die Elbe oder in Münster oder in Eckernförde. In Berlin gibt es noch eine Gruppe, Mecklenburgische Seenplatte gibt es eine Gruppe. Also ein großes Movement mittlerweile und ihr könnt Teil davon werden. Kommt mit ins kalte Wasser oder unterstützt uns. Ich würde mich sehr freuen. Das war jetzt nochmal der Ehrenamtswerbeblock am Schluss des Podcasts. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Schöne Grüße, bleibt gesund und bleibt connected.